ein Hauptanliegen von Gottes Wort, der Bibel, ist ja, dass wir Gott kennenlernen, dass wir verstehen, wer Gott wirklich ist und wie Gott ist. Und dazu braucht die Bibel viele verschiedene Bilder, damit wir das verstehen können als Menschen, damit wir uns vorstellen können, wie Gott wirklich ist. Und eines dieser Bilder haben wir schon gehört, dass er ist wie ein guter Hirte. Wie ein guter Hirte, der jedes seiner Schafe aus seiner Herde genau kennt und es liebt von ganzem Herzen. Der Herr, unser Gott, Jesus Christus, er kennt jedes einzelne seiner Schafe. Und die Schafe kennen ihn. Und sie dürfen ihn immer besser kennenlernen. Es braucht auch ein Wachstum im Kennenlernen des Hirten. Aber wir wissen, dass ein Kind Gottes, ein Schaf des guten Hirten Jesus Christus, den Herrn kennen wird, immer besser seine Stimme hören wird. Und heute wollen wir uns mit einem anderen Bild beschäftigen, das die Bibel uns bringt. Der Herr Jesus selber, es ist ein tiefes Herzensanliegen von ihm, dass wir diese Seite kennen von Gott. Und darum erzählt er den Menschen, die dort bei ihm waren, auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem, wo er sein Erlösungswerk vollbringen würde. Auf diesem Weg sind viele Menschen mit ihm gegangen und sie haben ihn gehört. Sie wurden angezogen von seinem Wesen, von seinem Handeln und Reden. Und das hat der Herr ausgenutzt, diese Gelegenheit, und hat unter vielem anderen dieses herrliche Gleichnis vom verlorenen Sohn den Menschen erzählt. Um den Menschen diese Seite Gottes nahezubringen, nämlich die Güte und Gnade unseres Gottes. Es braucht viel Zeit und Beschäftigung damit, um die Fülle dieses Themas zu erfassen. Die Güte Gottes. Damit meinen wir auch die Liebe Gottes. Wie sehr Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, uns liebt. Wie sehr er uns zugewandt ist. Und dieses Gleichnis steht ja im Lukas-Evangelium. Und der Schlüsselvers, wir haben ihn schon mehrfach erwähnt, vom Lukas-Evangelium, der das so gut zusammenfasst, wo der Herr Jesus sagt, warum er gekommen ist auf die Erde und Mensch geworden. Dieser Vers in Lukas 19,10, der heißt, da sagt der Herr Jesus Christus, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Verlorene zu suchen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat seinen Vater, die Göttlichkeit, abgelegt, verlassen, sich gedemütigt und wurde ein schwacher Mensch. Er ließ sich als Mensch gebären. Er war vorher bei Gott, er war selber Gott, lesen wir im Johannesevangelium. Gott der Vater und Gott der Sohn, das lebendige Wort Gottes, sie sind eins, ein und dasselbe, wesensgleich. Und der Herr Jesus Christus kam. Als Sohn Gottes nannte er sich auf der Erde der Sohn des Menschen. Wir haben das ja schon letzten Sonntag von Yves gehört, dass schon im Propheten Daniel er so genannt wurde. Sohn des Menschen. Damit ist gemeint, der Mensch gewordene Schöpfer und Gott. Er kam in diese Welt, um verzweifelte, gescheiterte, verlorene Menschen, die nach Hilfe und Rettung schreien, um sie aufzusuchen und sie zu erretten, zu erlösen. Vor was denn erlösen? Vor dem Versinken im ewigen Verderben, in den ewigen Qualen des Todes. Das Leben hört nicht auf mit dem physischen Tod. Es wird nicht ausgelöscht. Es gibt einen ewigen Tod. Und dieser Tod ist für den Menschen, der sich nicht erretten und erlösen lässt, getrennt vom Schöpfer, auf ewig abgetrennt von Gott. Stellen wir uns das vor, von diesem himmlischen Vater, dessen Güte unbeschreiblich ist, dessen Liebe und Gnade für alle da wäre, von seinem herzlichen Erbarmen. Aber warum können wir denn errettet werden? Müssen wir uns fragen. Alle Menschen sind Sünder vor Gott. Wir alle. Wir sind in Sünden geboren, sagt die Bibel. Wir sind Sünder. Und wir wissen, keine einzige Sünde hat Zugang in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Nicht eine einzige Sünde hat Zugang. Warum können wir errettet werden von dieser schrecklichen Krankheit der Sünde, die jeden Menschen befallen hat? Die Bibel vergleicht es mit Aussatz. Wir sind alle aussätzig vor Gott. Eine schreckliche Krankheit. Warum können wir? Warum gibt es Rettung? Wegen ihm, Gott selber, weil der Herr Jesus jede einzelne unserer Sünden aus unserem bösen und stolzen menschlichen Herzen auf sich genommen hat und dafür mit seinem Leben und seinem Blut bezahlt hat am Kreuz, als man ihn annagelte, in die Seite stach und sein Blut floss. Weil Gott, der himmlische Vater, voller Liebe und Erbarmen und Mitleid ist mit verlorenen Menschen. Das ist unser Gott. Ein Gott voller Liebe und Erbarmen und Mitleid mit den verlorenen Menschen, die zu ihm rufen und schreien: Herr, rette mich, hilf mir. Die meisten Menschen haben ein völlig falsches Bild von Gott. Und um genau dieses herzliche Erbarmen Gottes seinen Zuhörern vor Augen zu malen, darum erzählt der Herr Jesus diese Geschichte. Es ist ein Gleichnis. Das heißt, er erklärt in einem Bild, sozusagen ein Bild aus Worten, wie der himmlische Vater, der allmächtige Gott ist. Wie ist er zu einem reuigen Sünder? Wie ist er zu einem Menschen, dem plötzlich bewusst geworden ist, dass er ins Verderben geht? Und zwar, weil er gegen Gott selber gesündigt und rebelliert hat. Und jetzt möchten wir zusammen das Gleichnis lesen in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Da ist also der Herr Jesus und spricht Predigt zu Tausenden von Leuten, zu einer großen Volksmenge, haben wir vorher gelesen. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Der Mensch hier in Vers 11, von dem steht, er hatte zwei Söhne. Wir könnten übrigens genauso lesen, der hatte zwei Töchter. Das spielt überhaupt keine Rolle im Zusammenhang dieses Bildes, des Gleichnisses. Dieser Mensch, dieser Vater, er steht für den allmächtigen Gott, den himmlischen Vater. Und damit steht er auch für Jesus Christus, den Sohn Gottes, von dem steht, dass er wesensgleich ist mit dem Vater. Genauso ist wie Gott der Vater. Und die zwei Söhne, sie stehen für zwei Typen von Menschen. Alle Menschen können dem einen oder dem anderen Typ zugeordnet werden. Auch diejenigen, die im Verlauf ihres Lebens zu echten Kindern Gottes geworden sind, können einem dieser Typen zugeordnet werden in ihrem alten Leben. Wir haben hier den jüngeren Sohn, wie gesagt, oder Tochter. Er steht für den Menschen, der zwar ganz selbstverständlich seinen Teil des Gutes beziehungsweise der Güte Gottes für sich einfordert. Ganz selbstverständlich. Sein Leben, das er von Gott geschenkt bekommen hat, seine Fähigkeiten, seine Lebenskraft zum Arbeiten, zum Essen, zum Leben und Genießen des Guten, der sich aber bewusst von Gott abwendet, der nichts mehr von einem himmlischen Vater wissen will und der in dem fernen Land, wohin er ging, sogar leugnet, dass es überhaupt einen Vater, einen Gott gibt, der ihn vielleicht sogar verspottet oder verflucht, diesen himmlischen Vater. Der ältere Sohn oder die ältere Tochter. Es ist der Mensch, der sich selber moralisch hochstehend und gut vorkommt. Er bleibt in der Nähe des himmlischen Vaters. Gott und seine Gesetze sind ihm wichtig. Und er hält die Gebote wenigstens äußerlich, so dass die Fassade gegen außen stimmt. In seinem Herzen, da gibt es zwar keine liebevolle Beziehung zu seinem Vater, auch keine wirkliche Ehrfurcht vor dem Vater. Dafür ist er selber viel zu stolz auf alles Eigene, auf seine eigenen Werke und Errungenschaften. Und er fühlt sich in sich selber gut und gerecht und sicher nicht verloren oder sündig oder auf dem Weg ins Verderben, so dass er die Rettung und das Erbarmen seines Gottes nötig hätte. Der Vater, den der Herr Jesus hier aufzeichnet, ist Gott selber. Und wie gesagt, damit auch der Herr Jesus Christus. Der einzige vollkommene Vater, den es gibt. Wie war dein Vater? Wir haben ein bestimmtes Bild bei diesem Begriff. Vaterschaft ist etwas Herrliches, Wunderbares. Aber es gibt nur einen einzigen vollkommenen Vater. Es ist unser himmlischer Vater. Er ist vollkommen gerecht. Können wir uns das vorstellen? Jemand, der vollkommen gerecht ist. Er ist vollkommen in seiner Vaterliebe. Vollkommen in seiner Zuwendung zu seinen Kindern. Ein Vater, der jederzeit alle Zeit hat für seine Kinder. Der alle Zeit gibt für seine Kinder. Jederzeit. Er ist vollkommen in der Erziehung dieser Vater. Ich glaube, niemand von uns würde bezweifeln, dass Kinder Erziehung brauchen. Dass sie auch Korrektur, Züchtigung, Leitung, Formung brauchen. Und wer sein Kind liebt, wer es wirklich liebt, der gibt ihm all diese Dinge, was es ihn auch kostet. Das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, ist, ihn einfach alles machen, durchgehen zu lassen. Ihn einfach alle seine Wege haben zu lassen. Nichts zu korrigieren, nicht einzugreifen. Das ist das Schlimmste, was Eltern einem Kind antun können. Und unser himmlischer Vater ist vollkommen in der Erziehung. Er ist vollkommen in der Strenge, dort wo es Strenge braucht. Und er ist immer zum Besten für das Kind. Zum Besten für das Kind. Er ist vollkommen im Lob und in der Ermutigung seiner Kinder. Vollkommen im Trösten seiner Kinder. Prophet Jesaja sagt über Gott, wie er ist. Er sagt, er ist wie eine Mutter. So wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, sagt Gott durch das prophetische Wort Jesajas. Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und er ist vollkommen im Schützen seiner Kinder. Vollkommen im sich freuen zusammen mit seinen Kindern. Vollkommen in der Herrlichkeit ist dieser Vater. Und vollkommen in der Liebe zu seinen Kindern. Das ist der Vater, den der Herr Jesus hier zeichnet und hier meint. So ist dieser Vater, von dem wir hier gelesen haben. Diese Güte, Liebe, Zuwendung Gottes gegen uns Menschen wird ja in der Bibel an unzähligen Stellen ausgedrückt. Zum Beispiel Psalm 103, wo König David davon spricht. Er spricht zu seiner eigenen Seele. Im Vers 2 und fordert seine Seele auf: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott, unser Herr, unser himmlischer Vater, über die, welche ihn fürchten. Damit meint David, die ihm Ehrfurcht entgegenbringen. Und so kommt jetzt der jüngere Sohn zum Vater und sagt ihm: Gib mir! Gib mir! Wir können sicher sein, dass er, dieser jüngere Sohn, dort beim Vater alles hatte, was er brauchte. Und noch viel, viel mehr, als was er brauchte. Bei diesem reichen, gütigen und liebevollen Vater. Und jetzt will er noch mehr. Alles, was ihm einmal als Erbe zustehen sollte. Jetzt, hier, sofort, alles auf einmal. Und dieses alles gehörte eigentlich dem Vater. Kam alles von seinem Vater. Er selber hatte davon nichts selber erarbeitet. Gehört ja alles dem Vater. Nur etwas wollte er nicht mehr. Nur etwas. Den Vater. Diesen Vater. Die Gemeinschaft mit diesem Vater. Welche Bosheit, welche Arroganz und Stolz war in seinem Herzen. Möglicherweise hatte er von sogenannten Freunden gehört, sein ehrenwerter Vater sei sehr altmodisch, sei ja ein Tyrann. Und es gebe in der Ferne ein viel besseres und aufregenderes Leben. Können wir uns ausmalen, welcher Schmerz in die Seele des Vaters einbrach, als sein geliebtes Kind kam und sagt: Gib mir, ich gehe. Er empfand vollkommene Liebe für sein Kind. Und jetzt dies: Gib mir, ich will gehen, weg von hier. Weg von dir! Eine ungeheuerliche Ablehnung gegen den Vater. Ein Dolchstich in sein Herz. Und der Vater wusste genau, er wusste haargenau, was dies für sein Kind bedeutete. Weg aus dem Vaterhaus, ins sichere Verderben. Das Herz des Kindes rebellierte gegen ihn, den himmlischen Vater. und es wird sich verhärten gegen ihn. Der Geist des Kindes absterben in seinem Empfinden für den Vater. Welch ein unbeschreiblicher Schmerz im Herzen des vollkommenen Vaters der Liebe. Und der Vater hier weiß, er will ihn nicht mit Gewalt zurückhalten. Denn es ist etwas passiert im Herzen des Kindes. Gegen ihn, gegen Gott. Das ist ja das Wesen der Sünde. Gegen Gott. Sünde ist nichts anderes als das. Gegen Gott. Das Wollen des Sohnes, sein Wille hat sich gegen den Vater gewendet. Der Sohn will weg vom Vater. Die Sünde, der Stolz, die Rebellion in seinem Herzen haben es geschafft, ihn wegzulocken vom himmlischen Vater. Und der Vater lässt ihm seinen eigenen Willen. Er ist ein erwachsener Sohn. Er gibt ihm seinen Teil und lässt ihn ziehen. Im vollen Bewusstsein, was auf sein Kind zukommen wird. Vers 13 steht dann, nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Er packte alles zusammen. Nichts hat er im Vaterhaus zurückgelassen. Was drückt er aus damit? Ich will nie mehr hierhin zurückkommen. Und er reiste lange und möglichst weit weg. Wir können sicher sein, dass er ein großes Vermögen bekommen hatte. Und auch wenn er es mit beiden Händen verschleuderte, zusammen mit seinen zweifelhaften Freunden, so konnte er wahrscheinlich recht lange Zeit damit leben. Den Moment genießen, wie er sich so gewünscht hat. Jetzt, sofort, sich alle Wünsche erfüllen. Und es war alles der Besitz seines Vaters, welchem der Sohn keinerlei Wertschätzung gab. Er hätte das Geld sinnvoll investieren können und so an seine Zukunft denken können, es für etwas Gutes einsetzen und sich so unvergänglichen Reichtum für die Ewigkeit aufbauen können. Mit dieser Grundlage. Wie ist es mit uns? Wie investieren wir das, was uns der Herr anvertraut hat? Es geht nicht nur um das Erbe, das auch wir einmal antreten dürfen. Es geht um all das, was unser himmlischer Vater uns jetzt schon anvertraut hat, was wir haben dürfen bei ihm als seine Kinder. Wir wissen, dass wenige Seiten weiter hinten der Herr Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden erzählt. Das geht an uns, die Gläubigen, seine Kinder. Was hat er uns nicht alles anvertraut? Das Vorrecht, Kind Gottes zu sein, Kind dieses Vaters, das Vorrecht des Gebetes, dass wir alle Zeit zu ihm kommen dürfen, ihm unser Herz ausschütten dürfen, dass wir alle Zeit wissen dürfen, er hört uns. Wir dürfen bitten und flehen um Dinge, um Menschen, um Situationen, um uns selber. Und dieser Zugang zu seinem Wort, den er uns gegeben hat, die Kenntnis seines Heilsplanes, Möglichkeiten zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, Möglichkeiten, unser Leben für ihn einzusetzen, für andere Menschen einzusetzen. Das alles ist enthalten in diesem Pfund, das jedes Kind Gottes bekommen hat. Wie ist es mit uns? Der jüngere Sohn verschleuderte sein Vermögen. Man könnte auch sagen, er verschleuderte und vergeudete sein Leben. Jeder Mensch hat sein Leben von Gott geschenkt bekommen. Und die meisten Menschen verschleudern und vergeuden ihr Leben. Leben es in erster Linie für sich, für sich, für sich. Leider auch viele Gläubige, viele Kinder Gottes, in erster Linie für sich. Und da dürfen wir uns immer wieder prüfen. Ich will mich prüfen. Ich will mich prüfen. Und mein Leben immer wieder bewusst dem Herrn Jesus ganz ausliefern. Er allein soll bestimmen. Herr, bestimme du, demütige mich, dass du mich gebrauchen kannst. Handle du mit meinem Leben. Vers 14 steht dann, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Wahrscheinlich wurde der jüngere Sohn vorsichtiger, als er merkte, dass seine Vorräte zu Ende gingen. Aber dann ging es immer schneller. Als alles weg war, kam noch eine gewaltige Krise, eine Hungersnot mit der entsprechenden Teuerung. Genauso ist es mit dem Leben des Menschen. Wir kennen die Sanduhr. Die hat einen Bauch und dann wird sie immer enger. Und am Anfang denkt man, puh, das geht lange, da verändert sich ja nichts an diesem Spiegel. Und gegen den Schluss geht es immer schneller. Und plötzlich, ja, ist es weg. Jedes Sandkorn, weg. Auch bei einem gläubigen Christen kann es so gehen. Wenn er jung ist, glaubt er, sein Leben dauere noch ewig. Er habe noch lange Zeit, umzukehren. Sein Leben dem Herrn ganz auszuliefern, ganz hinzugeben, Fortschritte zu machen im geistlichen Wachstum, in der Heiligung. Und dann geht es immer schneller. Und in der zweiten Lebenshälfte kommen oft Umstände, die es immer schwieriger machen, Verpasstes aufzuholen. Und plötzlich ist das Leben zu Ende. Ich lese weiter Vers 15. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger des Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Sein Abstieg ging nun sehr rasch. Und er landete im allergrößten Dreck, am niedrigsten möglichen Punkt als Mensch. Er ließ sich nämlich von einem Bürger jenes Landes als Arbeiter anstellen. Nein, als Sklaven. Er versklavte sich selber an einen Bürger jenes Landes. Ohne jegliches Recht, ohne jeglichen Anspruch auf irgendetwas. Vielleicht auf Wasser und irgendetwas, das er nicht verreckte, wortwörtlich. Selbst die Schweine, die er hütete, waren besser mit der Nahrung versorgt als er. Ja, er hatte der glitzernden, verführenden Sünde geglaubt, dass sie besser sei als das Leben im Vaterhaus, bei seinem gütigen und vollkommenen Vater. Und in Kürze hat die Sünde ihn beraubt von aller Lebensfreude, von aller Liebe und Herzlichkeit, von allem Angenommensein, ihn versklavt in aller Brutalität und an den Rand eines kläglichen Hungertodes gebracht. Nicht nur seinen Körper, auch seine Seele. Sie war total verkümmert und verhungert. In Römer 6, 23 lesen wir dieses Prinzip, diesen geistlichen Grundsatz. Dort steht, der Lohn der Sünde oder die Folge der Sünde ist der Tod. Die Folge der Sünde ist immer der Tod, schlussendlich. Der Feind Gottes, der Feind der Seelen aller Menschen, Satan, der Vater der Lüge und Urheber der Sünde, hat dieses eine Ziel, diese eine Befriedigung. Die Menschen durch Sünde zu ruinieren, mit Hass gegeneinander und gegen Gott, den himmlischen Vater, zu erfüllen, die Beziehungen unter den Menschen zu zerstören, Familien und Ehen zu zerfetzen, die Seelen der Menschen umzubringen, wegzuziehen von der Liebe des himmlischen Vaters, weg vom Retter Jesus Christus. Aber der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist deshalb Mensch geworden, um sich selber hinzugeben. Er, der nie eine einzige Sünde begangen hat, um sich ans Kreuz schlagen zu lassen, sein Blut zu vergießen, wegen der ganzen Sündenlast der Menschen, die er auf sich genommen hat. Wie wenn er all das getan hätte gegen Gott, auf sich genommen. Und warum hat er das getan? Um verhungernden Menschen den Weg zu bahnen. Innerlich und äußerlich verhungernden Menschen den Weg zu bahnen. Zurück zum himmlischen Vater. Damit sie vor ihm ihre Sünden bekennen können und so wegen dem vergossenen Blut Jesu Christi vollkommene Vergebung erhalten dürfen für alle Ewigkeit. Stellen wir uns das vor. Dieser Sohn durfte vollkommene Vergebung erhalten. Von dem Gleichen, gegen den er sich so versündigt hatte. Vollkommene Vergebung für alle Ewigkeit. Und auch die vollkommene Annahme durch den himmlischen Vater. Er hat ihn wieder zu seinem Kind gemacht. Menschen wie hier dieser verlorene Sohn, wegen ihnen hat der Herr Jesus das gemacht, sein Leben gegeben, alle Sünden auf sich laden lassen. Für Menschen wie dieser verlorene Sohn, für alle verzweifelten Menschen, die gemerkt haben, dass sie einen Retter brauchen, Erlösung brauchen vor dem ewigen Verderben und die sie nach der vollkommenen Liebe dieses gütigen und mitleidenden Vaters sehnen. Und ja, er vergibt. Er vergibt. Überschwänglich lesen wir im Wort Gottes. Er kennt kein Maß seiner Güte und seiner Gnade. Überschwänglich. Wir wollen uns das nächste Mal noch mehr darüber Gedanken machen, wie dieser Vater auf seinen Sohn reagiert, was dieser zurückkam, der ihn so abgelehnt, beleidigt und verhöhnt hatte. Wie hätte der Vater alles recht gehabt, dem rebellischen Sohn seine Türe für immer und ewig zu verschließen? Aber unser Gott, unser himmlischer Vater, ist voller Mitgefühl, voller Mitleid, Erbarmen, Güte und Gnade. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal noch mehr Zeit finden, einige Stellen dazu zu lesen. Es gibt so viele, das Wort Gottes ist voll, die Psalmen sind voll über die Güte und Gnade des Herrn. Und dass wir Zeit finden, noch zu betrachten, wie es zu diesem Wendepunkt kam im Leben des verlorenen Sohnes oder der verlorenen Tochter. Und wie Gott ihn empfangen hat, was daraus folgte in seinem Leben. Wisst ihr, niemand von uns hier, niemand von uns ist besser als die anderen. Oder auf etwas weniger von Gottes Erbarmen angewiesen. Was für einen herrlichen, himmlischen Vater haben wir. Was für einen starken Retter und Herr Jesus Christus. Lasst uns näher zu ihm ziehen, auch als Gemeinde. Lasst uns näher kommen zu diesem Herrn, zu unserem Gott, voller Gnade und Erbarmen. Lasst uns uns beugen und demütigen vor ihm, wo sich so schnell unser Herz wieder erhebt. Ich will das von ganzem Herzen tun. Ihm auch alles recht geben, alles zu machen mit meinem Leben, was er will. Es soll ihm gehören. Es ist ein Vorrecht, ihm unser Leben zu geben. Wir geben ihm nichts Großes. Er macht das Große daraus. Ich möchte noch beten. Du treuer himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir, dass du uns so liebst, dass du uns Menschenkinder alles gegeben hast und dass du alles bezahlt hast für uns, dass deine Gnade unfassbar ist, unbeschreiblich, überfließend, überschwänglich. Deine Güte zu uns, deine Liebe für jeden, der dich sucht, für jeden, der sich demütigt vor dir, der mit großer Furcht, Gottesfurcht, aufschaut zu dir. Wir danken dir, treuer Vater, dass du ein jedes von uns kennst, dass du unsere Herzen siehst. Du siehst mein Herz. Du siehst in jedes Herz hinein. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns doch näher führst zu dir, näher zueinander, dass du uns doch erfüllst mit deiner Gnade auch am heutigen Tag, in den kommenden Tagen, dass wir fortgehen dürfen, fortschreiten in unserem Leben mit dir, dass wir auch in diesem herrlichen Wendepunkt weitergehen können, den auch der verlorene Sohn erlebt hat. Herr, du bist der Retter, du bist der Heiland, du bist der gute Hirte. Komm und segne jedes Herz. Komm und führe uns, Herr, und sei uns gnädig. Amen.